Willkommen zu einer neuen Folge von Eschede hört Rot. Mein Name ist Marlon Goldisch. Ich bin hier der Vorsitzende der SPD in Eschede und ich habe heute Dirk Ulrich Mende zu Gast. Dirk, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
Erstmal hallo Marlon, schön, dass du mich eingeladen hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Dirk Ulrich Mende, ich bin 63 Jahre alt. Von Beruf habe ich Jura studiert und bin also Jurist. Habe ganz viel in den unterschiedlichsten Verwaltungsbereichen gearbeitet. Insbesondere im Sozialministerium und im Innenministerium in Hannover. Und was mir sehr viel Freude gemacht hat, waren 8 Jahre Oberbürgermeister in Celle, wo ich mich für die Menschen ganz besonders einsetzen und engagieren konnte. Zurzeit bin ich Geschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Also ich bin Verwaltungsjurist und Kommunalo, wie man so sagt. Was ich nicht verschweigen möchte, ist, dass ich auch eine sozialrechtliche Ausbildung habe, weil ich auch vorher beim Landeswohlfahrtsverband in Kassel und beim Landesversicherungsanstalt in Schleswig-Holstein gearbeitet habe. Bin also durchaus auch für sozialrechtliche Fragen sehr gut vorbereitet. Ja, was gibt es noch zu sagen? Familiär. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder, bin inzwischen Großvater geworden und freue mich über viele familiäre Feste, die wir so vor uns hin feiern können.
Machst du auch noch was anderes außer Politik? Bist du irgendwo anders tätig?
Ja, was mache ich noch außer Politik? Familie habe ich schon angesprochen, ganz wichtiger Bereich bei mir. Lesen ist ein ganz wichtiger Bereich bei mir. Und Sport ist ein ganz wichtiger Bereich bei mir. Also ich versuche, Politik auch zu kompensieren, indem ich laufen gehe. Gerne lange Strecken, 10 Kilometer, 15 Kilometer, aber halt eben auch den einen oder anderen Marathon dabei. Habe Rennradfahren für mich entdeckt, mit meinem Sohn gemeinsam. Und jetzt seit ein paar Jahren durchaus auch mal den einen oder anderen Triathlon, weil das auch was ist, was mir einfach Spaß macht. Das ist eine echte Herausforderung. Musikalisch muss ich sagen, hat sich das ein bisschen bei mir zurückentwickelt. Ich habe Saxophon gespielt und habe mit 50 Jahren Saxophon geschenkt bekommen von meiner Frau. Aber das ist etwas, was ständige Übung bedarf. Und das lässt sich im Moment mit meinem Versuch, in den Bundestag zu kommen, nicht mehr vereinbaren. Wir machen Wahlkampf und ich mache den Wahlkampf gerne, aber dafür musste ich meine Saxophonstunden jedenfalls erstmal einstellen.
Wann und warum hast du dich denn dafür entschieden, jetzt für den Bundestag zu kandidieren?
Das ist für mich eine Entscheidung gewesen, als ich gehört habe, dass Kirsten Lühmann aufhört. Kirsten Lühmann war bislang unsere Bundestagsabgeordnete. Und ich mir gesagt habe, das ist nochmal was, was ich gerne machen möchte. Ich habe viele Verwaltungspositionen hinter mir. Ich weiß, wie in der Verwaltung viele Dinge funktionieren. Mit dem Schritt in das Bürgermeisteramt in Celle habe ich festgestellt, wie sozusagen Kommunalpolitik auf der Ebene funktioniert, dass man auf der einen Seite Verwaltung und auf der anderen Seite natürlich auch die Politik mitnehmen muss. Und ich möchte jetzt eigentlich im Bundestag aus den vielen Erfahrungen, die ich habe, gucken, dass wir uns auf den richtigen Weg begeben. Wir stehen am Anfang noch dieses Jahrhunderts. Das ist noch nicht so wahnsinnig alt. Wir sind in den 20er Jahren. Wir wissen aus dem vergangenen Jahrhundert, dass die 20er Jahre das Entscheidende eigentlich und das Prägende für ein ganzes Jahrhundert sein können. Und ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen. Das ist sicherlich bei vielen im Moment die Klimafrage, die ganz zentral ist. Aber ich sage, wer nur an Klimafrage denkt, unterschlägt, dass wir auch eine soziale Frage haben. Wir haben eine Situation, wo die Reichen immer reicher und die Armen, muss ich auch so deutlich sagen, immer ärmer werden. Und ich glaube, das geht nur mit der Sozialdemokratischen Partei, dass man das wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht bringt. Alle anderen versprechen zwar viel, aber wir halten das.
Warst du schon in Berlin jetzt im Vorfeld?
Ich habe meine Tochter in Berlin, also von daher bin ich häufiger in Berlin, aber ich war jetzt auch im Vorfeld in Berlin. Ich hatte das Vergnügen, auch gestern sozusagen direkt in Berlin eingeladen gewesen zu sein von der SPD-Bundestagsfraktion, die für alle neuen Kandidatinnen und Kandidaten einmal auch erklärt hat, was das bedeutet, Bundestagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordnete zu sein, welche Verantwortung man hat, welche Möglichkeiten und welche Chancen man hat, aber halt eben auch so ganz profane Angelegenheiten. Das ist man auf einmal selber Arbeitgeber, weil man natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, weil man alleine eine solche Aufgabe wie Bundestagsabgeordneter gar nicht bewältigen kann. Und in all diesen Fragen muss man sich ein Stück weit auskennen, bevor man sagt am 26.09. oh Gott, ich bin gewählt worden. Nein, da muss man schon wissen, was man und worauf man sich einlässt.
Das stimmt, wer sich zur Wahl stellt, läuft Gefahr, gewählt zu werden. Das ist richtig. Dann musst du deinen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegen. Du hast gesagt, deine Tochter wohnt da. Dann ist das ja für dich sogar ein kleiner Fortschritt letztendlich, weil du wahrscheinlich deine Tochter öfter sehen kannst. Aber gibt es irgendwas, was dich in Berlin besonders reizt?
Also erstmal sage ich, wenn ich Wahlkreisabgeordneter bin, verlege ich nicht meinen Lebensmittelpunkt nach Berlin. Dann ist das ein weiterer Lebensmittelpunkt, aber ich bleibe hier in Celle und in dem Wahlkreis Celle-Uelzen verwurzelt. Und das will ich auch bleiben. Ich vertrete diese Menschen hier in Berlin. Und das bedeutet, wie das Kirsten auch macht, man ist 14 Tage in Berlin zur Sitzungswoche, man ist 14 Tage vor Ort, um mit den Menschen im Gespräch zu bleiben und ansprechbar zu bleiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Politik, den ich jedenfalls auch auf der kommunalen Ebene als Bürgermeister kennengelernt habe. Man muss mit den Leuten reden. Und wenn ich sage, man muss mit den Leuten reden, meine ich vor allen Dingen, man muss den Leuten zuhören. Selber quatschen kann man ganz lange und ganz viel. Aber ich möchte wissen, was die Leute bedrückt und wo die Menschen hier aus dem Wahlkreis sagen, Mensch, Mende, kümmere dich. Und dann will ich mich kümmern. Das ist eigentlich mein Versprechen an die Menschen, dass ich als Politiker mich für sie einsetze. Deswegen werde ich meinen Lebensmittelpunkt eben nicht nach Berlin verlegen, sondern ich werde auch dort sein und werde vielleicht auch mal ein Wochenende dann dort sein und meine Tochter sehen. Aber während der Woche, das weiß ich definitiv, werde ich kaum jemanden sehen, außer denen, die im Bundestag mitzuentscheiden haben. Kirsten erzählt von der 60, 70, 75 Stunden Woche, die früh morgens anfängt. Und wenn man manchmal Bundestagsdebatten im Fernsehen verfolgt, dann weiß man, dass die auch gerne auch erst um 2 Uhr nachts aufhören. Das heißt, das sind schon lange Tage mit relativ knappen Erholungspausen. Und sie sind trotzdem so, dass ich glaube, am Ende von den 4 Jahren hat man viel, viel erreicht und auch viel erlebt. Und auch am Ende kann man sagen, man kann auf das, was man erleichtert und geleistet hat, auch zufrieden zurückblicken.
Wenn du jetzt in den Bundestag gewählt werden solltest, was wäre für dich so das Projekt, was du sagst, das willst du in diesen 4 Jahren umgesetzt sehen?
Also ich möchte vor allen Dingen in den 4 Jahren umgesetzt sehen, dass die infrastrukturelle Situation unserer beiden Landkreise, also des gesamten Wahlgebietes von Celle und Uelzen, sich deutlich verbessert hat. Ich habe mich und ich ärgere mich maßlos darüber, dass man Kompromisse findet mit ganz vielen Menschen. Ich denke da insbesondere an die Eisenbahnverbindung zwischen Hamburg und Hannover oder zwischen Hannover und Hamburg. Wir müssen vermeiden, dass die Menschen glauben, Demokratie sei was Selbstverständliches. Demokratie spielt in allen Fächern und in allen Bereichen eine Rolle und wir müssen uns darum kümmern, dass wir das Demokratieerziehung auch ein Stück weit fördern. Das ist eben keine Selbstverständlichkeit und kann ganz schnell in Frage gestellt werden. Und wir haben es im letzten Jahr mitbekommen, wie schnell das auch in wissenschaftlicher Fragestellung in Frage gestellt wird, wo Menschen begonnen haben, Wissenschaft anzuzweifeln und Corona als eine spinnerte Idee dargestellt haben. Das ist es nicht. Das ist eine ernsthafte Bedrohung der Bevölkerung gewesen. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Situation sind, dass sich das nicht mehr wiederholt, was wir in den letzten anderthalb Jahren alle miteinander aushalten mussten, dass die Mutationen dann doch durch unsere Impfmittel, die wir inzwischen entwickelt haben oder die inzwischen entwickelt worden sind, aufgehalten werden können. Denn ein weiteres Lockdown kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir auch für die Schülerinnen und Schüler, für die Jugend nicht vorstellen, die besonders betroffen gewesen ist in den vergangenen Jahren.
Infrastruktur, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Elektromobilität. Der eine Landkreis in deinem Wahlkreis ist da sehr weit vorne, der andere, aus dem du selber stammst, ist sehr weit hinten. Wie kriegen wir die beiden in die Waage? Weil die 191 zum Beispiel hier ist eine wichtige Achse und der Landkreis Celle liegt ganz weit hinten im deutschen Vergleich bei den Lademöglichkeiten.
Ich sag mal, ich bedauere, dass erstmals ein Landkreis weiter zurück ist als der andere. Ich mache aber im Moment gerade die Erfahrung, dass er nicht nur bei der Frage von Elektromobilität, sondern auch bei der Frage von ökologischem Landbau und von der Vermarktung von ökologischen Produkten weiter hinten liegt. Also wir haben im Landkreis Uelzen zum Beispiel Bauk, wir haben dort eine ganze Reihe anderer ökologisch ausgerichteter Unternehmen. Das ist vielleicht dort auch ein etwas anderer Zugang zu neuen Themen vielleicht, kann ich mir vorstellen. Deswegen vielleicht auch dort eine stärkere Elektromobilität als bei uns. Ich glaube, dass trotzdem das Jahr 2020 und das Jahr 2021 den Durchbruch insgesamt bringt für Elektromobilität und auch hier der Landkreis Celle sich auf den Weg machen wird, eine andere Infrastruktur aufzubauen. Wir werden, was Elektromobilität angeht, uns sicherlich noch in den nächsten Jahren vielfach verändern. Ich glaube, dass die Batterien leistungsfähiger werden und auch leistungsfähiger werden müssen, weil nach wie vor eine Fragestellung für viele, auch hier gerade in der Region, ist, so ein Auto fährt 300 Kilometer und dann muss es wieder aufgetankt werden. Und 300 Kilometer, das ist jetzt, ja auch, sag mal, wenn ich den Wahlkreis mir angucke, wenn ich von A nach B fahre und einmal den ganzen Wahlkreis durchmesse, dann weiß ich nicht, ob ich mit dem E-Auto am Abend noch nach Hause komme. Und die Frage mag sich keiner stellen, der hier wohnt, sondern er möchte eine Verlässlichkeit haben. Ich glaube, die neu entwickelten Autos schaffen das. Sie sind aber noch nicht in gleichem Maße wettbewerbsfähig wie das Auto, was man kennt. Das heißt, wenn ich einen Diesel kaufe und habe den Tank voll, dann komme ich 1000 Kilometer weit. Das ist eine etwas andere Nummer als 200 Kilometer bei einem E-Auto. Und das muss man auch ein Stück weit ins Verhältnis setzen. Ich glaube, die Menschen haben begriffen, dass wir was tun müssen. Und sie sind auch bereit. Aber nicht jeder kann sich ein neues Auto kaufen. Und nicht jeder kann sich ein E-Auto kaufen. Und da muss Politik dann auch gucken, dass man den Klimawandel nicht zulasten derjenigen macht, die auf ihr Auto angewiesen sind, damit sie ihren Pflegedienst unterhalten können, damit sie zu ihrer Arbeitsstelle kommen, damit sie überhaupt die notwendige Mobilität hier auf dem flachen Land bekommen. Wir haben 75 Jahre lang den Individualverkehr, und zwar den Individualverkehr betrieben mit einem Motor, gefördert. Mit allem, was wir an Infrastruktur hatten. Wir haben tausende von Kilometer Eisenbahn zurückgebaut. Wir lassen die Busse nur noch morgens zur Schule und mittags wieder von der Schule nach Hause fahren. Alles abgebaut, was wir hatten, und wir haben die Menschen dazu gezwungen, natürlich, weil das auch praktisch ist, in irgendwelchen großen Einkaufszentren zu kaufen, die man aber nur mit dem Auto erreichen kann. Wenn man das alles verändern muss, dann kann man das nicht von heute auf morgen machen, und es ist auch unrealistisch, wenn sich eine Partei dann hinstellt und sagt, das muss noch schneller gehen. Das müsste noch schneller gehen, aber man muss realistisch betrachten, was möglich ist und auch den Menschen zumutbar erscheint.
Da sind wir auch so ein bisschen bei Daseinsvorsorge. Öffentliche Daseinsvorsorge sollte auch meiner Meinung nach nicht privatisiert werden. Du warst jetzt kürzlich mit Stefan Weil beim AKH zu Besuch. Was würdest du in dem Bereich noch alles gerne machen wollen?
Es sind halt eben dann nicht mehr unbedingt alles bundesweite Themen, die man als Bundestagsabgeordneter organisieren kann. Ich kann das sicherlich unterstützen und begleiten, aber beim AKH ist völlig klar, dass es in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft erhalten werden muss. Und man muss sich überlegen, und das ist dann die Frage des Bundes, ob unsere Bezahlsysteme stimmen, ob sie ein wirtschaftliches Arbeiten unserer Krankenhäuser ermöglichen. Wir haben dort die DRGs, die sehr kritisch aus meiner Sicht zu bewerten sind. Sie führen dazu, dass man in manchen Bereichen falsche Anreize setzt, weil man sehr komplizierte, gut bezahlte Operationen durchführt, ob die jedes Mal sein müssen. Dahinter kann man Fragestellungen machen und muss man sicherlich auch machen, weil man sieht, dass in anderen Ländern weniger von diesen Operationen erfolgen, obwohl man eine vergleichbare Bevölkerung hätte. Und werden andere Sachen nicht mehr gemacht, weil sie unwirtschaftlich sind, weil die Kosten nicht gedeckt werden durch die DRGs. Wir haben Situationen, wo Menschen frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil sie, wenn sie noch länger im Krankenhaus liegen würden, würden sie Geld kosten. Man nennt das blutige Entlassung. Und das sind Dinge, die nicht sein dürfen, weil ein Krankenhaus hat in erster Linie den Menschen zu dienen und nicht der Wirtschaft zu dienen. Das war, glaube ich, eine jahrzehntelange Übereinkunft zwischen allen, und ich glaube, die muss man wieder herstellen. Und deswegen sage ich, damit über das Bezahlsystem muss man sich sehr genau Gedanken machen, Wir wissen insbesondere in den Kinderstationen, dass sie nicht kostendeckend sind und dass man dort ganz besonders gucken muss, ob die DRGs auskömmlich sind. Und von daher sage ich, also öffentlich getragene kommunale Krankenhäuser haben bei mir ein absolutes Prä. Das will ich erreichen, dass das wieder möglich ist. Aber wir haben natürlich in dem Bereich der Daseinsvorsorge auch die Stadtwerke mit der Versorgung Strom, Gas, Wasser. Was wir erstaunlicherweise nicht haben, sind Stadtwerke, das heißt, wir haben zumindest zum Teil, die auch Digitales vertreiben. Das sind so Sachen, wo sich Kommunen in den vergangenen Jahren zum Teil rausgezogen haben. Ich habe in meiner Zeit die Stadtwerke in Celle wieder stärker gemacht, weil ich glaube, das sind Themen, die in kommunale Hand gehören, die gehören in öffentliche Hand und die gehören nicht auf dem freien Markt. Wir haben festgestellt, dass der freie Markt eben nicht alles regeln kann. Und gerade dort, wo es um Daseinsvorsorge geht, ist der freie Markt vielleicht ein Partner, aber er kann nicht derjenige sein, der am Ende das Geschäft bestimmt.
Kommen wir mal auf Eschede zurück. Wann bist du eigentlich das erste Mal in Eschede gewesen?
Das erste Mal in Eschede, ich würde behaupten 2009 oder 2010 auf einer der Demonstrationen gegen die Nazis. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, dass wir hier einen sehr, sehr schönen Ausflug mit meinem Team gemacht haben, weil ein Mitglied meines Teams Bürgermeisterin in Eschede ist. Und mit ihr sind wir von hier aus dann Fahrrädern gefahren, wunderschöne Gegend. Also von daher ist das schon eine Weile her, aber seitdem bin ich auch regelmäßig hier.
Das stimmt, die schöne Landschaft wurde hier schon oft gelobt, auch in diesem Podcast.
Wobei ich sage, die Aschauer Teiche, die gehören auch zu Eschede noch, oder nicht?
Ja.
Also von daher eines meiner beliebtesten Ausflugsziele, weil man dort wirklich ganz, ganz tolle auch Vögel beobachten kann.
Das stimmt. Was können die Eschede denn erwarten mit dir im Bundestag?
Sie können mit mir erwarten, einen Ansprechpartner zu haben, der zuhört, der die Sorgen ernst nimmt, der auch wenn er vielleicht nicht zuständig ist, sagt, ich bin nicht zuständig, sondern der sagt, wie kann ich dir helfen? Ich kann das jetzt in Berlin nicht regeln, aber wie kann ich dir helfen? Wo kann ich dir helfen? Und ich habe vielleicht eine Idee dafür. Und ich glaube, da bin ich für jeden ansprechbar. Ich werde auf jeden Fall das, was Kirsten ja auch macht, Sprechstunden einrichten. Ich habe die Bürgersprechstunde als Bürgermeistersprechstunde in Celle eingeführt. Und das gilt für mich als Maßstab und als Maxime für ein Amt als Bundestagsabgeordneter gleichermaßen.
Danke, lieber Dirk Ulrich, dass du hier uns so viele Informationen gegeben hast. Und wir werden uns dann auch nochmal in diesem Podcast wiederhören.
Das fände ich sehr schön, Marlon. Vielen Dank, dass du mich zum Podcast eingeladen hast. Nur mal so, das war mein erster Podcast, an dem ich teilgenommen habe. Also von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast.
Danke. Dann, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.